So, und zwar lese ich die Psalme 42 und 43 aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Wie ein Hirsch nach klarem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, mein Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich wieder kommen, wann vor seinem Angesicht stehen? Tränen waren Tag und Nacht mein Brot, denn sie sagten täglich zu mir, wo ist denn nun dein Gott? Darüber denke ich nach und schütte mein Herz in mir aus. Wie ich mitzog mit der Schar, sie bei Jubelgeschrei und Lobgesang in Gottes Haus führte, mitten im Lärm der feiernden Menge. Was bist du so gebeugt, meine Seele, was stöhnst du in mir? Hoffe auf Gott, denn ich werde ihn noch loben für die Rettung, die von ihm kommt. Mein Gott, ich bin ganz aufgelöst. Darum denke ich an dich aus dem Land des Jordan, der Hermongipfel und des kleinen Bergs. Die Tiefe ruft der Tiefe zu beim Tosen deiner Wasserfälle. All deine Wogen und Wellen gehen über mich hin. Am Tag bietet Jahwe seine Gnade auf. Nachts ist sein Lied bei mir, ein Gebet zum Gott meines Lebens. Sagen will ich zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum laufe ich trauernd herum, bedrückt durch den Feind? Mörderische Qual in meinen Knochen ist der Hohn meiner Bedränger, die mich täglich fragen, wo ist denn dein Gott? Was bist du so gebeugt, meine Seele, was stöhnst du in mir? Hoffe auf Gott, denn ich werde ihn noch loben für die Rettung, die von ihm kommt, meinem Gott. Und Psalm 43, verschaffe mir Recht, mein Gott, verteidige mich gegen treuloses Volk, lass mich den Lügnern und Betrügern entkommen. Du warst doch immer mein Schutz. Warum hast du mich verworfen? Warum laufe ich trauernd herum, bedrückt durch den Feind? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg, zu den Orten deiner Gegenwart, dass ich komme zu Gottes Altar, zum Gott meiner jubelnden Freude und ich preise auf der Zither, Gott, mein Gott. Was bist du so gebeugt, meine Seele, was stöhnst du in mir? Hoffe auf Gott, denn ich werde ihn noch loben für die Rettung, die von ihm kommt, meinem Gott.
Vielen Dank, Mareike. Gleich während der Predigt jetzt könnt ihr die Texte auch auf euren, auf diesen Zetteln hier mitverfolgen. Wir hatten leider vergessen, die ins Programmblatt reinzulegen. Und auf der Rückseite könnt ihr euch auch Notizen machen, wenn ihr einen Stift dabei habt. Ist immer eine gute Sache. Wenn man etwas aufschreibt, dann behält man es viel besser. Also wenn euch irgendetwas auffällt, wo ihr denkt, wow, das ist ein Gedanke, den Gott mir gibt, den ich mitnehmen möchte, mitnehmen kann in meinen Alltag, dann schreibt euch das auf oder malt es euch auf. Manche mögen das ja zu malen. Und dann habt ihr es viel stärker in eurem Gedächtnis drin. Vor ungefähr 6 oder 7 Jahren war ich in einer ähnlichen Situation wie Felix. Ich wollte einen Sonnenuntergang sehen. Und zwar war das so, dass ich mit 4 weiteren Freunden in Marokko war. Wir haben Urlaub gemacht. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wir fahren auch für 2 Tage raus aus der großen Stadt in eine kleinere Stadt am Rande der Sahara im hohen Atlasgebirge. Und wir sind dann abends da angekommen in der Stadt, haben so eine kleine Stadtrundwanderung gemacht, uns die Stadt ein bisschen angeguckt. Und auf einmal sahen wir draußen aus der Stadt heraus, es war nur da steinig, staubig und sandig, Wüste, war ein Hügel, so ein kleiner Berg, wenn man möchte. Wir sind hier in Brandenburg, hier gibt's, also es war ein Berg. Und wir haben uns gedacht, wow, wäre das nicht cool, wir gehen da diesen Berg hoch und gucken uns von da oben den Sonnenuntergang an, so in der Wüste Sonnenuntergang, muss bestimmt ganz, ganz toll sein. Und wir dann so fröhlich drauf losmarschiert, gehen dahin und mit der Zeit merkten wir, die Sonne, die sinkt schneller, als wir dachten. Also noch ein bisschen mehr Gas gegeben, ähnlich wie Felix. So die Zeit lief uns davon und wir haben gemerkt, der Weg bis zu diesem Hügel war weiter, als wir gedacht hatten. Und der Hügel war auch höher, als wir erst vermutet hatten. Und es war heißer, als wir gehofft hatten. Aber wir haben es geschafft. Wir sind oben angekommen auf diesem Hügel. Die Sonne war noch nicht untergegangen. Sie hatte noch nicht mal angefangen, unterzugehen. Und wir waren da oben, ihr könnt euch vielleicht vorstellen, in dieser Stadt 50 Grad im Schatten tagsüber, Und auch abends ist es da nicht so wirklich kühl. Wir waren ausgelaugt, wir waren vollgeschwitzt, wir waren erschöpft, wir waren durstig. Und dann meinten wir, ja, okay, Thomas, meinten wir, öffne mal deinen Rucksack, du hast doch die Wasserflasche dabei. Und er öffnet seinen Rucksack und er nimmt die Wasserflasche und wir waren fünf Kerle. Und wir sehen, oh, könnt ihr das sehen? Da ist nicht mehr allzu viel Wasser drin. Das war das Nächste, was ich hatte, dass ich so fast am Verdursten war. Ich war wahrscheinlich noch weit weg am Verdursten, aber in diesem Moment hat meine Lunge gebrannt. Mein ganzer Mund war staubig und unglaublich trocken. Und wir haben die Flasche rumgegeben und jeder hat einen winzigen Schluck genommen. Viel mehr ging nicht. Und das war nichts weiter als ein Tropfen auf den sehr heißen Stein. Wir haben das alles gut überlebt. Wie gesagt, ich glaube, wir waren weit, weit weg vom Verdursten. Aber es war trotzdem so ein Erlebnis, wo ich dachte, wow, Wasser ist unglaublich wichtig für uns alle. Und so Zeiten, in denen wir etwas trinken, ist so wichtig. Erfrischung ist so wichtig für uns. Ich habe gestern Abend noch gelesen, dass in Brandenburg jetzt seit 12 Wochen es nicht mehr wirklich, wirklich geregnet hat. Die Ernten drohen richtig schlecht zu werden. Die Getreidekörner sind alle viel zu klein. Die Bauern haben Probleme. Es ist Waldbrandgefahr überall. Also nicht einfach jetzt mit der Zigarette oder sowas rausgehen oder Feuer machen im Wald ist nicht eine gute Idee. Wasser ist unglaublich, unglaublich notwendig. Und wenn wir es nicht haben und in einer Wüste sind, ohne Wasser, dann haben wir ein Problem, dann haben wir einen Durst, dann haben wir eine Sehnsucht nach Wasser. Und ich denke, so oder so ähnlich fühlen wir uns alle auch innerlich immer mal wieder. Dass wir innerlich irgendwie einen Durst haben, eine Sehnsucht haben, wo wir denken so, wow, ich brauche eine Erfrischung, ich brauche, bildlich gesprochen, brauche ich Wasser. Ich fühle mich leer, ausgetrocknet und durstig. So jedenfalls hat sich der Schreiber dieses Liedes, was wir gelesen haben, die Psalm ist eine Sammlung von alten Liedern, so hat sich dieser Schreiber, der Dichter dieses Liedes, gefühlt. Und wir werden uns anschauen, einmal, wie er sich fühlt, was sind so seine Symptome in dieser Zeit in der Wüste, wo das Wasser fehlt. Dann drei mögliche Ursachen werden wir uns anschauen. Und zum Schluss drei Therapien oder Therapiemöglichkeiten, die helfen können in so einer Zeit. Und das ist unglaublich wichtig. Vielleicht geht dir gerade alles gut, innerlich und mit deiner Beziehung zu Gott und so weiter. Und du fühlst dich frisch und vital und lebendig. Und wenn du die Bibel aufschlägst, dann ist das so, dass da nur so sprudelt Wasser ohne Ende raus. Und wenn du anfängst zu beten, dann baut dich das so auf, dass du gar nicht stoppen kannst. Vielleicht bist du gerade in so einer Zeit, so einer Bergabzeit, alles easy, cool. Aber die Zeiten kommen, in denen du in einem Sandstrudel steckst, in denen du nicht vor und nicht zurückkommst. Die Zeiten werden kommen. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, darauf vorbereitet zu sein und zu wissen, wenn ich in eine Zeit komme, wo ich wie in einer Wüste ohne Wasser bin, was kann ich dann tun? Was kann mir dabei helfen? Wir schauen uns die Symptome an. Das erste ist dieser Durst. In Vers 2 lesen wir, wie ein Hirsch nach klarem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, mein Gott. Das ist ein Bild, was der Schreiber hier verwendet. Und jetzt hast du vielleicht, wenn du schon etwas länger im christlichen Kreis so unterwegs bist, hast du vielleicht gleich das Bild im Kopf von einer Frühstückstasse, von einem Kaffeebecher, wo da dieser Vers draufsteht, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser. Und auf dieser Tasse, so im Hintergrund von diesem Vers, ist dann ein Bild abgebildet mit einem Hirsch, der an so einem schönen Bach, plätschernden Bach steht und der daraus trinkt und es ist schattig und in so einem Wald und so weiter, wie wir uns das hier in Deutschland vorstellen, wenn wir an einem Hirsch mit Wasser, wenn wir daran denken. Aber das ist nicht das Bild, was der Psalmist hier meint. Der hat keine schöne Melodie von Albert Frey oder so im Kopf. Wie ein Hirsch lechzt nach Frischen. Das ist keine romantische Situation, die er hier beschreibt. Dieser Hirsch, wenn der lechzt, dann heißt das, er verdurstet. Und Hirsche sind nicht dumm. Hirsche gehen normalerweise zu den Stellen, um Wasser zu suchen und zu trinken, wo sie immer und immer wieder Wasser finden. Und das Bild hier, mit dem der Schreiber seine Seele, seinen Inneren sich selbst vergleicht, ist wie ein Hirsch, der zu dem Ort geht, wo er Wasser vermutet, und da ist nichts außer trockener, staubiger Sand. Nichts zu trinken. So sehne ich mich nach dir, mein Gott. Er sehnt sich nicht nach fließendem Wasser, sondern nach Gott. Er fühlt sich abgeschnitten, er fühlt sich getrennt von Gott. Er fühlt sich so, als ob Gott weit weg wäre, als ob Gott ihm nichts mehr gibt, was er zum Leben braucht. Er sucht ihn, aber er findet ihn nicht. Er ist niedergeschlagen, kraftlos, ohne Freude. Denkt an diesen Psalm, Tränen waren Tag und Nacht mein Brot. Er weint ohne Ende, er ist verzweifelt. Und das alles, und das ist sehr wichtig, und das alles ohne, dass es eine Folge seiner Sünde ist. Es gibt den Zusammenhang von Schuld. Ich tue etwas, was gegen Gottes Willen ist. Ich kapsel mich ab von Gott. Ich gehe lieber meinen eigenen Weg. Und dann fühle ich mich Gott so fern. Ja, weil ich mich von ihm abwende, weil ich nichts mit ihm zu tun haben will. Das nennt die Bibel Schuld, und diese Schuld trennt uns von Gott. Und es gibt auch immer wieder Beispiele in den Psalmen und so weiter, wo dieses Gottverlassensein, von Gottverlassensein eine Ursache, eine Folge ist von Schuld, von einem Leben, das sagt, Gott, ich will nicht mit dir zu tun haben, ich will dir nicht folgen. Aber in diesem Lied, in diesem Psalm, in dieser Situation lesen wir sowas nichts. Der Psalmschreiber sagt nicht, oh Gott, es tut mir so leid, dass ich so schlimm war, dass ich die Ehe gebrochen habe, dass ich jemanden ermordet habe, dass ich gelogen, gestohlen habe. Nein, davon lesen wir alles nichts. Dieser Mensch scheint ein frommer Mann zu sein. Jemand, der wirklich mit Gott unterwegs ist. Jemand, der wirklich nach ihm sucht. Jemand, der es wirklich ernst meint und der auf ihn hören möchte. Und ich weiß, dass viele von euch mit Gott unterwegs sind. Aber kennst du das, dass du die Bibel liest, dass du sie öffnest und du liest und es fühlt sich so unglaublich trocken an? Kennst du das, dass du eine Predigt hörst und es geht hier rein und da raus und irgendwie kommt nichts in deinem Herzen an? Und du gehst Sonntag für Sonntag für Sonntag, gehst du hier, kommst du in den Gottesdienst und irgendwie verändert sich nichts in deinem Leben und du fühlst dich immer noch leer, du fühlst dich immer noch hilflos, du fühlst dich immer noch ausgetrocknet und allein. Und dann betest du und es fühlt sich an, als ob du einfach nur vor eine tote, taube Wand redest. Da kommt nichts zurück. Und du sehnst dich nach mehr von Gott, aber irgendwie scheint da nichts zu kommen. Ist dann nur trockener Staub. Ein zweites Bild verwendet der Psalmist, um seine Situation zu beschreiben. Das finden wir in Vers 8. Die Tiefe ruft der Tiefe zu beim Tosen deiner Wasserfälle. Die Wasserfälle, die rufen sich so einander zu. All deine Wogen und Wellen gehen über mich hin. Also das eine Bild ist Verdursten, das andere ist das komplette Gegenteil, was er hier verwendet. Das ist das Ertrinken. Die Wellen und Wogen, die gehen über mich hin. Da sind Umstände, da sind Lebenssachen. Ich fühle mich wie in einem tiefen Meer, wo es stürmisch ist und wo es drunter und drüber geht. Und ich kriege keinen Grund mehr unter die Füße. Der Schreiber sieht keinen Ausweg aus seiner Situation. Ihm wird alles zu viel. Und Gott, der scheint ihn nicht zu hören. Der scheint sich nicht um ihn zu kümmern. Gott scheint die ganzen Situationen, die ganzen Schwierigkeiten zu sehen und, Und irgendwie ist er nicht da. Diese beiden Bilder beschreiben doch genau das Gleiche. Er fühlt sich weit weg von Gott, verlassen, vernachlässigt, alleine, leer. Und das alles, obwohl er nichts offensichtlich Falsches gemacht hat. Obwohl er sich nicht von Gott abgewendet hat, sondern obwohl er ihn sucht, fühlt er sich sehr leer und allein. Und er ringt mit der Frage, die auch seine Feinde ihm sagen, in Vers 4 und Vers 11 immer wieder: Wo ist denn dein Gott? Und das ist, glaube ich, auch die Frage, die hinter all diesen schwierigen, traurigen Versen in diesem Psalm steckt. Wo ist dein Gott? Wo ist dein Gott? Kennst du diese Frage? Kennst du diese Frage, die kommt so: Hey, ist Gott wirklich da? Meint er es wirklich gut mit mir? Oder hat er mich verlassen? Bin ich ihm vielleicht doch egal? Es gibt drei mögliche Ursachen, die wir in diesem Lied sehen. Es gibt noch deutlich mehr Ursachen für so eine Situation als diese drei. Und nicht jede dieser drei Ursachen führt zwangsläufig dazu, dass wir in so einer Wüstenzeit ohne Wasser landen. Ja, also es gibt noch mehr als diese drei möglichen Ursachen, die wir jetzt uns gleich angucken. Aber das sind drei wichtige. Aber nicht jede dieser Ursachen führt zwangsläufig dazu, dass du dich in deiner Beziehung von Gott weit weg und alleingelassen fühlst. Das erste ist, dieser Mensch hat offensichtlich keine wirkliche Glaubensgemeinschaft mehr. Wir sehen das in Vers 5 und in Vers 7. Darüber denke ich nach und schütte mein Herz in mir aus, wie ich mitzog mit der Schar, sie bei Jubelgeschrei und Lobgesang in Gottes Haus führte, mitten im Lärm der feiernden Menge. Das ist die Vergangenheit, er denkt daran zurück. Und seine Situation jetzt in Vers 7. Mein Gott, ich bin ganz aufgelöst, darum denke ich an dich aus dem Land des Jordan, der Hermon-Gipfel und des kleinen Berges. Er befindet sich mittlerweile nicht mehr in Jerusalem, sondern im Land des Hermon-Gipfel oder der Hermon-Gipfel. Das ist weit oben im Norden von Israel, befindet sich der Hermon. Er ist weit weg von den Gläubigen im Tempel. Er war ein Leiter, er hat sie geleitet im Lobgesang. Er war mitten im Lärm der feiernden Menge. Er war mitten drin in der Gemeinschaft der Gläubigen. Und jetzt scheint er ganz allein zu sein, weit weg von denen, die mit ihm, mit Gott unterwegs sind. Gott hat uns für Gemeinschaft geschaffen. Ich sage nicht, dass jeder, der irgendwie alleine ist und keine Christen um sich rum hat, keine Mitgläubigen, dass der zwangsläufig in so eine schwierige Wüstenzeit gerät. Aber Gott hat uns für Gemeinschaft geschaffen. Hast du einen Ort, wo du echte, tiefe, christliche Gemeinschaft erleben kannst? Einen Ort, der über das hinausgeht, was wir hier sonntags haben, so einer Predigt hören, ein paar Lieder singen, Kaffee trinken und dann Tschüss sagen? Ein Ort, wo du ehrlich sein kannst, wo du offen sein kannst, wo du mittendrin bist, mitten umgeben von Menschen, die mit dir gemeinsam auf dem Weg sind mit Jesus. Ich wünsche uns allen so einen Ort und ich selber merke das bei mir. Ich muss mich dazu aufraffen, mir solche Orte suchen und schaffen, wo ich mich öffnen kann, wo ich ehrlich sein kann, wo ich mit anderen wirklich tiefe Gemeinschaft haben kann. Die zweite mögliche Ursache ist eine Ernüchterung durch die ganzen Umstände. Wir haben das gerade eben schon gesehen. Früher war er einer der Lobpreisleiter in Jerusalem. Einer der Top-Musiker, die Hunderte und Tausende Menschen in die Anbetung Gottes geführt haben und im Tempel gesungen haben und gespielt hat. Er war einer davon. Und jetzt ist seine ganze Karriere weg. Er ist alleine, irgendwo in den Bergen, irgendwo in der Wüste. Er hat wahrscheinlich seine Familie, seine ehemaligen Freunde, Kollegen hinter sich lassen müssen. Seine Heimat hat er aufgegeben, keinen Job mehr. Und er hat Feinde um ihn rum, er hat Umstände, die Menschen sind gegen ihn, die mögen ihn nicht. Ja, Vers Kapitel 43, Vers 1 zum Beispiel, da sagt er, verschaffe mir Recht, mein Gott, verteidige mich gegen treuloses Volk. Lass mich den Lügnern und Betrügnern entkommen, verteidige mich gegen die Menschen, die so gegen mich sind. Und die Frage, die dann daraus führt, ist, wo ist denn dein Gott? Wo ist denn dein Gott, sagen die Feinde, der dich das alles durchmachen lässt? Hä? Vielleicht sind wir manchmal ernüchtert von den Lebensumständen. Ich habe gestern eine Nachricht von einem Freund bekommen, der Leukämie hat. Bam, plötzlich, so. Das kann einen den Boden unter den Füßen wegreißen. Vielleicht ist jemand aus deiner Familie schwer erkrankt oder ist gestorben. Vielleicht hast du deinen Job verloren, vielleicht bist du krank, vielleicht das Leben und die Umstände können manchmal so ernüchternd sein. Und vielleicht kommt die Frage immer wieder, wo ist denn dein Gott? Hey, du bist doch ein Mitarbeiter in der Gemeinde, du engagierst dich doch, du liest doch die Bibel und betest und dann lässt Gott sowas zu, dass du dich fühlst, als würdest du ertrinken durch die Lebensumstände, durch die ganzen schwierigen Situationen, in denen du steckst. Wo ist denn dein Gott, der so etwas zulässt? Ein dritter Grund, beziehungsweise diese Ursache, kommt auch aus der Situation dieser Wüstenzeit, dieser gefühlten Gottesferne und sie bedingt und bewirkt es auch gleichzeitig, dass sich der Schreiber dieses Psalmes noch weiter wegfühlt von Gott. Und das sind physische Gründe. Schaut mal in Vers 4, da schreibt er, Tränen waren Tag und Nacht mein Brot, denn sie sagten täglich zu mir, wo ist denn dein Gott? Die ganzen Lebensumstände und diese ganzen Fragen, wo ist denn dein Gott, ist dein Gott wirklich da, führten dazu, dass er Tag und Nacht nichts mehr gegessen hat, dass er nicht mehr geschlafen hat und dass er nur noch geweint hat. Das sind Anzeichen von einer ganz klassischen, schlimmen Depression. Er hat keinen Appetit, keinen Schlaf und ist nur noch am Weinen. Und Martin Lloyd-Jones, ein Arzt und Prediger aus dem letzten Jahrhundert, also der war erst Arzt, hat Medizin studiert und so weiter und hat danach Theologie studiert und ist ein Prediger geworden, der sollte Ahnung von irgendwie so etwas wie Depression und so weiter und Gesundheit haben. Und er hat gesagt, dein körperlicher Zustand hat einen Einfluss auf deine geistliche Gesundheit. Wenn in deinem Körper etwas ungesund ist, wenn da vielleicht eine Depression ist, wenn du ungesund lebst, dann hat das einen Einfluss auf deine geistliche Gesundheit, auf deine Beziehung zu Gott. Wir hier im Westen, in Deutschland und so weiter, und so bin ich auch ganz oft aufgewachsen, wir trennen so gerne zwischen dem Körper, das ist die eine Sache, und diesem Geistlichen. Das ist das wirklich Wichtige, das Geistliche. Aber Gott hat uns geschaffen als Menschen mit einem Körper und einer Seele und Geist. Es gehört alles zusammen. Und wie kümmern wir uns um unseren Körper und um unsere Gesundheit? Das ist so interessant, wenn du zu wenig schläfst, dann kann das einen Einfluss haben auf deine geistliche Gesundheit, auf deine Beziehung zu Gott. Dann kann es dazu führen, dass du dich weit weg fühlst von Gott und dass die Fragen, wo ist denn dein Gott, immer wieder kommen. Dass du traurig, erschöpft, ausgelaugt bist und dass du die Bibel liest, aber statt frischem Wasser nur staubigen Sand findest. Vielleicht liegt es einfach nur daran, dass du mal wieder eine Mütze Schlaf brauchst. Vielleicht brauchst du einfach mal wieder Bewegung, frische Luft, Natur. Einfach mal wieder durchatmen. Vielleicht brauchst du Urlaub. Das ist jetzt die perfekte Zeit dafür. Vielleicht hast du aber auch eine Depression und das ist nicht nur eine geistliche Sache, dass du sagst, ich habe Glaubenszweifel, sondern vielleicht brauchst du Medikamente, brauchst du einen Arzt. Wenn wir uns in so einer Phase befinden, in so einer Wüstenzeit ohne Wasser, dann gibt es drei Therapiemöglichkeiten. Und auch diese Liste ist nicht vollständig, aber wir sehen diese Dinge in dem Psalm, was der Psalmist hier macht. Und ist euch das aufgefallen, wenn man dieses Lied durchliest, die beiden Psalme, dann wird die Stimmung hinterher so ein bisschen besser. Ja, also es geht leicht bergauf. Man hat das Gefühl, okay, am Ende scheint er ein bisschen Hoffnung zu bekommen. Es scheint am Ende, es ist noch nicht alles rosarot und super gut, aber ein bisschen mehr Hoffnung ist da in dieser schweren Zeit. Vielleicht hat er in der Zeit dann am Ende des Liedes ein bisschen Wasser wieder gefunden. Oder so einen Blick erhaschen dürfen auf die untergehende Sonne und er weiß, wo er hingeht. Das eine, was er macht, ist, dass er sein Herz ausschüttet. Er schüttet sein Herz aus. In Vers 5. Darüber denke ich nach und ich schütte mein Herz in mir aus. Schütte dein Herz aus. Übrigens, der ganze Psalm ist ein Ausschütten seines Herzens. Das Lied, was er hier dichtet, ist ja ein Aufschreiben seiner Gefühle, von dem, was in ihm drin passiert. Und er sagt, seine tiefsten, seine innersten Gefühle, die ganzen Kämpfe, die ganzen Zweifel, die ganzen Anfragen, die ganzen Fragen, wo ist denn dein Gott, warum lässt er dich so allein? Die schüttet er aus und die sagt er Gott. Er sagt, warum hast du mich verworfen? Warum laufe ich trauernd herum? Warum sind da so viele Feinde? Warum geht es mir so schlecht, Gott? Und wenn du Gott nicht spürst, wenn du die Bibel liest, dann sag ihm das. Und wenn du dich fühlst im Gebet, als würdest du vor eine Wand reden, dann sag ihm das. Sag ihm, Gott, ich glaube, du bist nur eine taube Wand, du interessierst dich überhaupt nicht für mich. Sag ihm das, sei ehrlich vor deinem Gott und schütte ihm dein Herz aus. Und was mich unglaublich begeistert und ermutigt, ist, dass dieser Psalm oder diese beiden Psalmen eines der schönsten Lieder, eines der schönsten Gedichte ist, die wir in der Bibel haben. Und vielleicht, wenn du dein Herz ausschüttest vor Gott, entsteht aus einer Wüstenzeit ohne Wasser eines der schönsten Lieder deines Lebens. Die zweite Sache finden wir auch in Vers 5. Er denkt an die guten Erlebnisse mit Gott. Und in Vers 9, er denkt an die Gnade Gottes. Er erinnert sich daran, an das, was er mit Gott erlebt hat. Und genau das sollten wir auch tun. Leute, wir sollten uns daran erinnern, was wir schon mit Gott erlebt haben in der Vergangenheit. Gerade in Zeiten, in denen es uns nicht so gut geht, kann das eine unglaubliche Ermutigung sein. Überleg mal, was hast du mit Gott erlebt? Oder überleg dir, wie groß ist seine Gnade? Wie sehr hat er seine Liebe dir schon gezeigt? Und dann denk daran. Ich habe ein Erlebnis vor 20 Jahren ungefähr, vielleicht 21 Jahren erlebt. Und ich kann es euch leider jetzt nicht erzählen, weil die Zeit nicht reicht. Aber das ist ein Erlebnis mit Gott. Das war so ein extrem krasses Wunder. Ich mache euch Geschmack, sodass ihr bei den nächsten Predigten immer wieder herkommt, weil ihr diese Geschichte hören wollt. Die ist wirklich grandios und ich werde sie euch irgendwann mal erzählen. Als ich 12 oder 13 war, also schon ein bisschen her, sagte ein guter Freund von mir, der diese Geschichte kannte, sagte zu mir, hey Tobi, wenn du irgendwann mal zweifelst an Gott, und daran, dass er dich liebt. Dann stell dich vor den Spiegel und erzähl diese Geschichte. Wenn du irgendwann mal diese Fragen hast, wo ist denn dein Gott? Wenn du irgendwann Gott mal nicht spürst und du dich aber danach sehnst, dann stell dich vor den Spiegel und erzähl dir diese Geschichte. Ich habe das gestern Nachmittag gemacht, mich vor den Spiegel gestellt und mir diese Geschichte erzählt. Und ihr glaubt gar nicht, wie sehr mich das ermutigt hat, meine eigene Geschichte zu hören und mich daran zu erinnern, was Gott Großartiges schon getan hat in meinem Leben und wie groß und mächtig und gut er ist. Und dann das Letzte, der letzte Punkt, und ich glaube, das ist der wichtigste. Den finden wir in dem Refrain dieses Liedes. Ist euch aufgefallen, in Vers 6, Vers 12 und dann Kapitel 43, Vers 5, das sind dieselben Worte. Das ist der Refrain, der immer wieder dreimal wiederholt wird. Was bist du so gebeugt, so betrübt meine Seele? Was stöhnst du in mir? Fragt er sich selbst seine Seele. Und dann fängt er an zu predigen. Zu wem predigt er? Nicht zu irgendwelchen Menschen, sondern zu sich selbst. Zu seinen eigenen Gefühlen, Gedanken, Emotionen, Fragen und Zweifeln. Hoffe auf Gott, denn ich werde ihn noch loben für die Rettung, die von ihm kommt, meinem Gott. Martin Lloyd-Jones hat dazu gesagt: Ist dir aufgefallen, dass die meisten deiner unglücklichen Gefühle und Gedanken im Leben daher kommen, dass du deinem Selbst zuhörst, statt zu deinem Selbst zu reden? Da kommen zum Beispiel diese Gedanken am Morgen, sobald du aufwachst. Und vielleicht kennst du das. Sobald du aufwachst, sind die Gedanken da. Du hast sie nicht gewollt, aber sie fangen an, zu dir zu reden, bringen die Probleme von gestern, bringen die Sorgen von morgen, bringen die Sorgen von heute, bringen die Krankheiten, die Probleme, die Umstände und die Fragen vielleicht, wo ist denn dein Gott? Wer spricht da, sagt Martin Lloyd-Jones. Dein Selbst spricht zu dir. Und dieser Mann, also der Schreiber des Psalms, der hat so gehandelt. Anstatt seinem Selbst zu erlauben, ununterbrochen zu ihm zu reden, beginnt er zu seinem Selbst zu reden. Er fragt: Warum bist du so gebeugt, meine Seele? Seine Seele hat ihn depressiv gemacht, gebeugt, traurig. Also steht er auf und sagt: Selbst, jetzt höre einen Moment zu, jetzt rede ich. Und was sagt er dann? Was sagen wir dann unserem Selbst, unserem Herzen, unseren Fragen? Hoffe auf Gott, denn ich werde ihn noch loben für die Rettung, die von ihm kommt, meinem Gott. Und ich weiß nicht, wie der Dichter damals das mit voller Überzeugung sagen konnte. Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber ihr Lieben, wir haben einen Grund für eine Hoffnung, die das, was der Dichter haben konnte, bei weitem übersteigt. Der hat vielleicht 1000, 1400 Jahre vor Jesus Christus gelebt. Und er hatte noch keine Ahnung von dem, was Hoffnung wirklich bedeuten konnte, was wirklich Hoffnung geben kann. Wir haben doch eine Botschaft der Hoffnung, die viel konkreter und noch viel greifbarer geworden ist. Denn das Gebet des Psalmisten wurde ja erhört. Lass uns nochmal von Kapitel 43, Verse 3 und 4 lesen. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg, zu den Orten deiner Gegenwart, dass ich komme zu Gottes Altar, zum Gott meiner jubelnden Freude und dich preise auf der Zither, Gott, mein Gott. Das ist das Gebet des Psalmisten 1400 Jahre vor Christus. Und einige hundert Jahre später sendet Gott sein Licht und seine Wahrheit. Jesus kommt auf diese Erde und er sagt: Ich bin das Licht für diese Welt. Ich bin das Licht für dich. Wer mir nachfolgt, wer mit mir unterwegs ist, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und er sagt, Jesus sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist das Licht und die Wahrheit von Gott gesandt in unsere Welt, in diese Welt, um uns, um dich und mich wieder zu unserem Gott zu führen, zu unserer Quelle des Lebens, zu dem, der sprudelndes, lebendiges Wasser ist, zu dem, wie der Psalmist hier schreibt, zum Gott meiner jubelnden Freude, sodass wir ihn preisen können. Das ist der Grund unserer Hoffnung. Und diese gute Botschaft, diese gute Nachricht, wir nennen das Evangelium, predige das zu deinem Herzen, immer und immer wieder. Dass Jesus gekommen ist und dass er am Kreuz hing und er hat am Kreuz gerufen, ich habe Durst. Und wisst ihr, Jesus hatte wirklich Durst. Und wenn wir uns geistlich fühlen, als würden wir Gott nicht finden, als hätten wir Durst, Jesus hatte wirkliche Gottesferne durchgemacht. Jesus hing am Kreuz und trug unsere Schuld und war wirklich von Gott verlassen, sodass Gott dich und mich nie mehr verlassen muss. Nie mehr. Selbst wenn es sich so anfühlt manchmal. Selbst wenn die Lebensumstände manchmal furchtbar sind. Selbst wenn wir eine tiefe Depression haben. Jesus war für uns von Gott verlassen, damit Gott uns nie verlassen muss. Und wenn du an Jesus glaubst, dann bist du sicher in der ewigen Gemeinschaft mit Gott. Und das ist, was auf dich zukommt. Das ist, was auf dich wartet. Deswegen hoffe auf deinen Gott. Lies Römer 8 zum Beispiel, ja, wo drin steht, die ganzen Verheißungen, dass nichts und niemand dich von Gottes Liebe trennen kann. Nichts und niemand. Und predige das deinem Herzen immer wieder. Und besonders, wenn die Zeiten kommen, in denen du dich in der Wüste ohne Wasser fühlst. Hoffe auf Gott, denn ich werde ihn noch loben für die Rettung, die von ihm kommt. Jesus ist diese Rettung für dich und mich. Martin Luther, unser aller fast bester Freund, der litt sein Leben lang unter teilweise sehr schweren Depressionen. Und man erzählt sich diese Geschichte von ihm, dass er mal wieder in einer schweren, tiefen Depression war. Er konnte schlecht schlafen und hat kaum noch gegessen und war nur noch niedergedrückt und schlecht gelaunt und irgendwie hat kaum noch gebetet und Bibellesen, das fiel ihm alles schwer und alles war irgendwie so trostlos und trocken und er war richtig, richtig mies drauf. Und dann eines Tages hat sich seine Frau Käthe, die muss eine unglaublich coole Socke gewesen sein, die hat sich gedacht, okay, irgendwas muss ich unternehmen, hat sich komplett schwarz angezogen. Und zu der damaligen Zeit hieß, wenn man sich komplett schwarz anzieht, nicht, dass man irgendwie eine coole Metal-Braut ist oder so, sondern, dass jemand gestorben ist. Komplett schwarz hieß Trauerkleid. Jemand ist tot, ich gehe jetzt auf eine Beerdigung. Und so ist sie komplett in schwarz in Martin Luthers Zimmer gegangen und er hat sie angeguckt und hat wohl gefragt, warum bist du so schwarz angezogen, wer ist denn gestorben? Und sie hat gesagt, Gott ist gestorben. Und er, was? Wie? Gott kann doch nicht sterben. Doch, hat sie gesagt, Gott ist gestorben. Nein, 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 sagt er. Das kann nicht sein, Gott lebt ewig, Jesus ist auferstanden. So, du spinnst ja, Gott ist gestorben, was erzählst du mir? Und dann hat sie gesagt, naja, wenn ich mir angucke, wie du rumläufst, wie traurig und niedergeschlagen und wie hoffnungslos du dich fühlst und du bist, dann ist das die einzige mögliche Schlussfolgerung. Du kannst nur so traurig sein und so niedergedrückt, wenn Gott tot ist. Alles andere macht für mich keinen Sinn, sagte sie. Und das hat bei Martin Luther wohl so etwas ausgelöst, dass er gedacht hat, ja, ich muss mich daran erinnern, dass Gott nicht tot ist. Und er hat sich ein Zeichen gemacht, ein Schild geschrieben, auf dem steht Vivit. Und das hat er sich auf seinen Schreibtisch gestellt und immer wieder, jeden Tag ist er daran vorbeigegangen, hat es gelesen und wurde daran erinnert. Vivit. Weiß jemand von euch, was das bedeutet? Ich habe euch, haben wir ein Bild da? Wir haben ein Bild, aber das ist noch nicht das Bild. Nicht erlebt als Kirche für Potsdam, sondern er lebt. Denk daran und predige das zu dir selbst, wenn in der Wüstenzeit du kein Wasser findest, er lebt. Jesus lebt und deswegen lasst uns jetzt ihm die Ehre geben in den nächsten drei Liedern. Lasst uns gemeinsam singen. Und vielleicht befindest du dich gerade in so einer Zeit, wo auch Lieder irgendwie dir nichts bringen. Dann ermutige ich dich, sing nur umso lauter und umso kräftiger und umso bewusster, weil Jesus lebt.